Einen wunderschönen guten Abend. Mir fiel neulich eine Geschichte in der Bibel auf, die ich immer schon merkwürdig fand und der ich gerne mal auf den Grund gehen möchte. Es gibt so eine Übergestalt im Alten Testament, den Mose. Der hatte den Mut, dem Pharao von Ägypten die Stirn zu bieten. Der hatte das Durchhaltevermögen, ein ständig quengelndes Volk 40 Jahre durch die Wüste zu führen, das sich noch dazu aufführte wie so eine Alzheimer-Demenz-WG, wenn es um Gott und das Projekt Freiheit ging. Nicht was? Gott nimmt sich unserer Not an, nie gehört. Wir haben Hunger und Durst, da brauchen wir was Handfestes da. Ja, wir wissen auch nicht weiter. Ja. Ich fand immer so, für all das hätte doch der Mose eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen müssen. Stattdessen wird er aber kurz vor der Ziellinie zum gelobten Land gestoppt. Da heißt es plötzlich Feierabend für dich, nicht? Gott sagt bis hierhin und nicht weiter, du hast meine Heiligkeit angetastet. Und alles wegen einer Begebenheit, die eigentlich doch irgendwie nichtig erscheint. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Numeri heißt das auch, im 20. Kapitel. Da heißt es, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat, das Jahr wird nicht genannt, und das Volk lagerte sich in Kadesh oder Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir hier umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelte die Gemeinde vor dem Felsen und sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Tja, was ist da geschehen? Irgendwas offenbar, woran Gott Anstoß nimmt, was er für einen Verstoß gegen die heilige Ordnung hält. Dass es dem Übervater Mose die letzte Erfüllung seines Lebensauftrags verwehrt. Es heißt, du wirst nicht ins Land der Verheißung kommen, weil du dich an mir versündigt hast. Ihr habt mich nicht geheiligt, heißt es in Vers 12. Und weil es offenbar so wichtig ist, wird es dann kurz vor Moses Tod im 5. Buch Mose auch nochmal emphatisch wiederholt. Ihr sollt nicht hineinkommen, weil ihr euch an mir versündigt habt. Ihr habt mich nicht geheiligt. Was bedeutet das? Heiligen heißt ja, etwas aufgrund seines besonderen Wertes separat zu positionieren, es vor allem anderen herauszuheben. Es geht also um das, was an der Spitze der eigenen Wertordnung steht, was wir verehren, dem letztlich unsere Anbetung gilt, könnte man sagen. Tja, was ist hier schiefgelaufen? Ich glaube, es geht um so etwas wie Machtmissbrauch. Gott hat den Mose aufgefordert, Kraft seines Wortes den Felsen dazu zu animieren, Wasser für das durstige Volk bereitzustellen. Die Art und Weise, Autorität auszuüben, ist die des gesprochenen Wortes. Mose war als Leiter die Vollmacht verliehen, wie Gott durch das Wort Neues zu schaffen. Er sollte Anteil haben an Gottes schöpferischer Vollmacht. Er sollte Dinge ins Sein rufen, so wie er es auch tat in der Schöpfung. Nicht? Es werde Licht und es ward Licht. Es fließe Wasser und dann löschen die Leute ihren Durst. Und sie werden in diesem Geschehen obendrein ihren Gott erkennen, der ihnen dieses Wasser durch sein Werkzeug Mose vermittelt hat. So ist der Plan. Aber Mose macht etwas anderes. Er benutzt seinen Stab. Er schlägt offenbar im Affekt gleich zweimal wütend auf den Felsen, weil ihm quasi der Geduldsfaden mit dieser nörgelnden Bande von Volk gerissen ist, die sich wieder mal nach dem Überfluss Ägyptens zurücksehnen. Und in dieser Kurzschlüssigkeit seines Handelns liegt jetzt ein dickes Problem. Er verdeckt den Urheber des gnadenvollen Handelns an Israel, nämlich Gott. Stattdessen macht sich Mose selbst zum Wohltäter. Er tut so, als ob die Vollmacht, die er da hat, aus ihm selbst herauskäme. Seine Worte verkehren die heilige Ordnung. Er sagt, stellt sich nun selber oben ran und sagt, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Als ob er das Sättigen der Gemeinde, als ob er das selbst bewerkstelligen könnte, als ob das im Vermögen des Leiters dieser Gemeinde liegen würde. Es scheint wieder diese alte Achillesferse des Mose zu sein, der seine Wut nicht im Griff hat. Wie damals, als er unbeherrscht diesen Ägypter erschlagen hat, der sein Volk quälte. Und weil er von diesen Instinkten und inneren Impulsen getrieben und auch besessen ist, handelt er nicht aus der verliehenen Vollmacht seines Gottes durch das schöpferische Wort, sondern er handelt machtorientiert, wo er durch Überzeugung hätte handeln sollen. Er nutzt seinen Hirtenstab, den Asklepiusstab, die Fahne, die man aufrichtet, wenn man Land einnimmt, den Weltenbaum, der Himmel und Erde verbindet, den Stab, der die ägyptischen Magier in die Schranken gewiesen hat, der die anderen Schlangen gefressen hat. Als kurz, es ist die personifizierte Autorität des Mose, die er hier in Form dieses Stabes nutzt. Seine Sünde besteht darin, dass er Gebrauch von seiner Macht macht, wo er das klärende Wort an die Israeliten hätte richten sollen. Und zur Strafe stirbt nun erst Aaron, der so etwas wie der politische Arm des Mose gewesen ist, und danach Mose selbst wegen der sogenannten Haderwasser-Affäre. Das ist sein persönliches Watergate, könnte man sagen. So, könnte man sagen, wilde Geschichte, was gibt's hier zu lernen? Erst einmal einen ganz allgemeinen Führungsgrundsatz. Wende niemals Zwang an, wenn es auch mit Ansprache und Überzeugung klappt. Das weiß schon jeder Lehrer. Mose steht hier in der Gefahr, selber zum Tyrannen zu werden, obwohl er und sein Volk doch gerade erst der Tyrannei, der Knechtschaft durch den Pharao entkommen sind. Und Tyrannei überwindet man nicht dadurch, dass die Sklaven selbst nach der Macht greifen, um Menschen dann nach dem Belieben ihrer Gelüste zu maßregeln und darüber selbst zu Tyrannen zu werden. Sondern Tyrannei wird überwunden und Freiheit hergestellt, indem die Sklaven erst einmal aus der tyrannischen Ordnung ausbrechen. Dass sie in die Wüste hinausziehen, um dort ihrem Gott zu opfern, wie Mose es vom Pharao nicht weniger als 7-mal verlangt hat. Wir hören ja immer nur diese verkürzte Fassung, nicht, wo es heißt, lass mein Volk ziehen, als ob das reichen würde. Emanzipatorische Freiheit ist immer nur Freiheit von. Wir werden von irgendwas befreit. Ja, aber wozu werden wir befreit? Wofür das Ganze? Es wird nicht geklärt, wofür wir frei sind, was der innere Grund dieser Freiheit ist, in die Mose sein Volk führen soll. Israel zieht aus Ägypten aus mit einem ganz definierten Ziel. Sie wollen mit ihrem Befreier in der Wüste Gemeinschaft haben. Sie wollen die heilige Ordnung wiederherstellen. Nicht ein Tyrann oben und unten das Sklavenvolk. Nein, der Schöpfer, der sich als Herr der Ordnung im Opfer, dem sie sich im Opfer symbolisch hingeben, um dadurch nicht länger Sklaven zu sein. Weder Sklaven in einer korrumpierten Ordnung unter einem Tyrannen, aber auch nicht Sklaven ihrer selbst als Leute, die nur ihren Trieben und ihren momentanen Befindlichkeiten und Neigungen folgen und das mit möglichst viel Macht zur sofortigen Befriedigung. Darum schenkt ihnen Gott die 10 Gebote, damit sie sich an einer heiligen Ordnung orientieren, statt hedonistisch zu Sklaven ihrer momentanen Bedürfnisse zu werden. Und Mose scheint an eben diesem Punkt falsch abgebogen zu sein und das Freiheitsprojekt Israels an entscheidender Stelle verunklart und darum auch gefährdet zu haben. Er ist der Versuchung der Macht erlegen, wo es doch darauf ankommt, dem Volk vorzuleben, dass echte Vollmacht aus der Bereitschaft zum Opfer und zur Hingabe erwächst. Stattdessen hat Mose offenbar wie bestimmte politische Kreise geglaubt, dass die Welt nichts ist als ein Kampfplatz um die Macht und es halt nur darauf ankommt, wer das Zepter in der Hand hält, wer die Macht hat, wer gegen den Felsen schlagen kann. Die Naivität, die in diesem Denken liegt, die besteht darin, dass selbst diejenigen, die so etwas emanzipatorisch gegen den Tyrannen wenden, zum Beispiel, wenn man sich heute gegen das vermeintliche Patriarchat wendet, dass die Tyrannen und Diktatoren dann die sind, die sich vorher gegen diese Macht gewendet haben. Weil auch bei ihnen der Machtgebrauch nicht im Rahmen einer heiligen Ordnung geschieht, sondern sie schlicht denken, wenn die Unterdrückten erst die Macht haben, dann wird es keinen Missbrauch mehr geben. Denn die Unterdrückten, das sind immer die Guten. Aber das ist ein Irrtum. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du Täter oder Opfer bist. Die entscheidende Frage ist, welcher Ordnung dienst du? Man kann dann weiterhin lernen, dass das Problem nicht politisch gelöst werden kann. Durch Macht führt kein Weg ins gelobte Land. Aaron, der politische Arm von Mose, stirbt. Das Problem muss in der Wüste gelöst werden, vor dem gelobten Land noch. Es muss in der Hingabe an Gott und den Mitmenschen gelöst werden. Im Bund, wie es in der Bibel heißt. In dem beziehungsgestützten Vertragswerk, was das Verhältnis zwischen Gott und Mensch prägt. Es geht also um eine Beziehung. Es geht nicht um Macht. Beziehung, die kannst du nicht politisch erzwingen. Es ist keine Lösung, dass die Sklaven zu Tyrannen werden. So wird man den Gegensatz nicht überwinden können. Die Sklaven müssen vielmehr aufhören, Sklaven zu sein. Deshalb gehen sie in die Wüste, um ihrem Gott Opfer zu bringen und sich dadurch der Beziehung mit ihm zu vergewissern. Und indem sie das tun, geschieht noch was ganz anderes, was ganz Wichtiges. Im Angesicht des Heiligen organisieren sie ihre Lebensprioritäten neu. Sie hören auf, ihren momentanen Bedürfnissen zu opfern. Das ist ja auch eine Form von Anbetung, nicht? Wenn ich immer so handle, wie es meinem Bedürfnis gerade entspricht. Ich tue das, worauf ich gerade Bock habe. Behandle diesen Wunsch als das höchste Gut meiner Seinsordnung. Nichts ist wichtiger. Ich bete das faktisch an. Wenn ich aber in der Lage bin, solche Bedürfnisse zurückzustellen, und zwar um einer größeren Sache willen, um Gottes Willen, dann bringe ich ein Opfer und erweise gleichzeitig der heiligen Ordnung, also der Wichtigkeit und der Rangfolge der Dinge, ihre Ehre. Diesen Zusammenhang zwischen Opfer und heiliger Ordnung, der ist uns gar nicht mehr so richtig klar. Ich will das kurz mal erklären an einem Beispiel. Wenn ich zum Beispiel an einem Wettkampf teilnehme und ich finde, dass es sicherlich hinderlich wäre, wenn ich 30 Kilogramm Körperfett zu viel dafür habe, dann werde ich meinen Appetit um dieser größeren Sache willen möglicherweise zügeln, wenn ich das nächste Mal an McDonald's vorbeigehe. Ich opfere dann den möglichen Genuss, könnte ich ja haben, nicht, eines Burgers, den opfere ich dem sportlichen Ziel in der Zukunft, weil das wichtiger ist, weil es in der Güterhierarchie höher steht. Und wenn wir uns für unsere Kinder beispielsweise krummlegen und uns bestimmte Wünsche versagen, damit die, was weiß ich, studieren können oder so, dann geben wir ein Opfer für das höhere Gut der Familie. Was tun wir da eigentlich, wenn wir opfern? Das muss man sich mal klar machen. Opfern ist ein Deal mit der Zukunft. Es bedeutet Verzicht jetzt, damit es später besser wird. Je größer die Opferbereitschaft für ein Ziel, umso besser die Zukunft. Das ist die Logik dahinter. Und indem Israel seinem Gott, dem Heiligen, also demjenigen opfert, der an der Spitze der guten Ordnung steht, werden sie sich dessen bewusst, dass die Frage nicht die ist, wer hat die Macht, sondern wer ist der, der für das Gute im Leben steht? Was für ein Ethos zählt da, wenn ich mich seiner Gemeinschaft anschließe? Und Israel entdeckt in der Gemeinschaft Gottes, dass es Hingabe und dass es Liebe sind, die Leben ermöglichen. Und die erwachsen aus der Beziehung zu unserem Gott, weil er uns das vorlebt. Daraus erwächst eine ganz andere Beziehungslogik als für den, der auf diese politischen Verhältnisbestimmungen von Tyrannen und Sklave, von Täter und Opfer fixiert ist. Dann kann die Lösung ganz offensichtlich nicht nur in der Umkehrung der Machtstrukturen liegen, sondern sie liegt in der Hingabe als Weg zum Leben. Darum ist Israel in der Wüste und trifft sich mit seinem Gott und opfert ihm, um diesem Gott zu begegnen, um in diese Gemeinschaft mit ihm hineinzufinden und zu merken, was eigentlich ein Leben jenseits von Tyrannei und Sklaverei ist. Sie lernen, ihrem Gott zu opfern und lernen darin auch das wertzuschätzen, was wirklich wichtig ist. Und das ist hochinteressant jetzt, dass der Teufel Jesus beispielsweise in der dritten Versuchung den umgekehrten Weg nahelegt. Er sagt, bete die Macht an. Er bietet ihr an, alle Macht dieser Welt zu bekommen, wenn er auf das Kreuzesopfer und den Weg der Lebenshingabe verzichtet. Aber Jesus will das Kreuz nicht umgehen, sondern sieht im Opfer und in der Machtlosigkeit die Erlösung der Welt. Ein ganz befremdlicher Weg für viele. Und entsprechend sieht die Struktur dann auch seines Lebens aus. Er will es hingeben als Lösegeld für viele, sagt Jesus. Und das, was vom Teufel berichtet wird, das gilt dann auch für die Massen, die Jesus folgen. Auch der Mob, der war so lange begeistert von Jesus, wie sie ihn als politischen Messias für sich interpretieren konnten. Der sie von den verhassten Römern befreien würde. Aber Jesus macht das unmissverständlich klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht mir nicht um Macht. Es ist kein Reich der Macht, sondern es ist ein Reich der Liebe, der Hingabe. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Und selbst noch am Kreuz, nicht, wo die römischen Soldaten ihn spottend auffordern, jetzt komm doch mal von deinem Kreuz runter, mobilisiere deine Truppen und dann kann es endlich abgehen. Nein, er bevorzugt es, hingebungsvoll segnende Worte zu sprechen, statt den Zwang der Macht auszuüben. Faszinierend. Und Mose hat diese innere Logik des Opfers in der Wüste und das Verinnerlichen der darin liegenden heiligen Ordnung, das hat er nicht verstanden oder hat es ignoriert, das bleibt offen. Und ist in die tyrannische Ordnung Ägyptens im Grunde genommen zurückgefallen. Für ihn war der Weg ins gelobte Land daraufhin verschlossen. Es führt kein Weg ins Reich Gottes über die Macht. Er hatte das Angebot der Freiheit Gottes verspielt. Und ich deute diesen Text als eine bleibende Warnung, das Reich Gottes nicht im Schielen nach der Macht herbeiholen zu wollen. Es war immer die Versuchung auch der Kirche. Besser ist es, sich auf die Vollmacht des Wortes und die lebensschaffende Kraft der Hingabe zu verlassen. Und die Kirche und ihre Amtsträger auch vermeintlich geistliche Anliegen durch das vermeintliche verkürzende Ziehen der Machtkarte durchgedrückt haben, da lag im Nachhinein meist kein Segen drauf. Wen wundert's, wenn es doch um ein Reich der Liebe geht? Amen.